Ich möchte meine Predigt mit einem Märchen, mit einem Auszug aus einem Märchen beginnen, über das jemand mal gesagt hat, dass aus diesem Märchen die großen Wahrheiten des christlichen Glaubens nur so hervorsprudeln. Und zwar Wahrheiten, die unsere Vorstellungskraft mit Realitäten vertraut machen, die man besser mal erfährt, als sie zu studieren. Also genau das, was ich mit dem Bagger gemacht habe. Lieber mal was erleben, erfahren, als nur drüber zu reden und zu studieren. Märchen helfen uns dabei, wenn wir uns in diese Protagonisten hineinversetzen und ein Stück miterleben, was sie erleben. Das Märchen, die meisten von euch kennen es wahrscheinlich, ist der Herr der Ringe. Ich habe gemerkt, nicht allen geht das so. In diesem Märchen werde ich einen Auszug lesen, wo der Hauptheld, der Frodo, so ein kleiner Kerl, ein Hobbit mit Pelz an den Füßen, sehr freundlich von Gemüt, aber hineingezogen in eine große Geschichte, in der er eine schwierige Hauptrolle zu spielen hat, nämlich einen Ring zu tragen, der gefährlich ist. Dieser Ring hat Macht über den, der ihn trägt, und er hat so seinen eigenen Willen und steuert die Leute. Und dieser Ring muss vernichtet werden, sonst droht die Welt unterzugehen. Um nicht weniger geht es ja in Märchen, ja? Um alles oder nichts. Und der Frodo soll also jetzt die Welt retten, indem er diesen Ring trägt zum Schicksalsberg und er dort vernichtet wird. Und auf diesem Weg wird er von den bösen Gegenspielern, Schattenwesen, Geistern da, überfallen und verwundet. Und das ist das Letzte, woran er sich so erinnert, und dann steigen wir hier ein. Frodo erwachte und fragte sich, wo er sei. Das Bett war weich, die Deckenbalken über seinem Kopf waren vielfältig mit Schnitzwerk verziert, Werk von Elben, ohne Zweifel. Sonnenlicht erfüllte den Raum und von draußen war das Plätschern von Wasser zu hören. Er streckte sich, setzte sich auf und hielt den Atem an. Die Wunde in seiner Schulter heilte, er konnte seinen Arm wieder bewegen. Und wer war das an seinem Bett? War es möglich? Ja, kein anderer als der alte Gandalf selbst. Dort saß er und beobachtete Frodo nachdenklich, blies Rauchringe, die gemütlich seinen Kopf umringten, bevor sie sich aufmachten, zu der getäfelten Decke emporzusteigen. An was für einem Ort war er? Und wie war er hierher gekommen? Er konnte sich nicht daran erinnern. Alles, was ihm in den Sinn kam, war das Gefühl der Ohnmacht und Angst. Durchdringende, kalte, erstickende Angst. Und dann wusste er es. Die verzweifelte Flucht über die Furt von Lautwasser. Das Klingeln der Glöckchen von Glorfindels Pferd, die ihn rettete, unter ihm. Und dann die neuen Reiter, kalte, graue Geister mit brennenden Blicken ihm knapp auf den Fersen. Es hatte eine Flut gegeben, erinnerte er sich. Noch immer konnte er das mit Schaumwellen steigende Flusswasser, das wie wilde, wütende Pferde mit langen, wehenden Mähnen aussah, vor seinem geistigen Auge sehen. Und flammenweißen Feuers. Das Getöse von Sturzwassern, ein Missklang von schrecklichem Geschrei und dann nichts. Und nun? Sicher war er, wie konnte er sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Gefahr vorbei war, wenigstens für den Augenblick. Und dass er Bruchtal letztendlich doch erreicht hatte. Das lang ersehnte, aber oft aufgegebene Ziel des ersten Teils ihrer Reise. Bruchtal. Das Haus von Elrond. Das letzte gastliche Haus westlich des Scheidemeers. Und was für ein Haus war es? Wie Sam es beschrieb, von allem gibt es hier etwas. Es war ein Ort von vielen Begegnungen, von vielem frohen Wiedersehen, von vielen fröhlichen Überraschungen. Ein Ort, an dem man schlafen, essen und wieder zu Kräften kommen konnte, an dem man in die Gemeinschaft mit den Guten, den Edlen und Weisen eintauchen konnte. Ein Haus des Heilens, der Erfrischung, der Erneuerung und der bitter nötigen Erholung. Bruchtal war ein Ort des Lichts in einer Welt, die täglich düsterer wurde. Frodo ist unterwegs. Er war unterwegs. Und jetzt findet er sich hier im Haus von Elrond und erholt sich, rastet, macht Pause. Was habt ihr diesen Sommer eigentlich vor? Viele sind ja schon unterwegs zum Rasten, Pause machen, erholen, neue Eindrücke sammeln. Ich muss noch eine Woche durchhalten. Dann heißt es für mich auch, ich bin dann mal weg. Ich breche wieder auf in die schwedische Wildnis mit ein paar Freunden von Sweep und wir haben da das große Floß, auf dem wir letztes Jahr auch schon waren und da werden wir auf einem der riesigen schwedischen Seen herumtuckern, weit weg von Zivilisation, von MP3-Playern, Computern, E-Mails, Handys, einfach weg, Entspannung pur. Das weiß ich jetzt schon, freue ich mich drauf. Eine Woche noch. Aber auch heute sind wir ja hier, um Pause zu machen, so eine Zäsur zu setzen in unseren Wochenrhythmus hinein. Es ist Sabbat, Wochenende, ein freier Tag und wir feiern hier zusammen als Menschen, ja, die auch gemeinsam unterwegs sind. Wir als Gemeinde sind Gefährten im Abenteuer, Gottes Reich zu bauen. Wir brauchen Gelegenheiten, an denen wir ausruhen können, essen, zu Kräften kommen, heilen. Dafür sind wir heute hier. Ein kleines Stück. Ich weiß nicht, ob Sabbat für dich das bedeutet. Ich habe das erst so richtig schätzen und begreifen gelernt, als ich ganz am Anfang meines Studiums Hebräisch pauken musste. So die ersten Monate sind ja in vielen Studiengängen die härtesten und bei Theologie ist es definitiv so. Hebräisch ist nicht mein Fall. Normalerweise fällt mir Lernen leicht, in der Schule war das nie sehr schwierig für mich. Aber da in Friedensau, da war mir ganz schnell klar, dass diese 6 normalen Unterrichtsstunden in der Woche überhaupt nicht ausreichen, um am Ende die Prüfung zu schaffen. Und so hieß es, Hebräisch lernen, mit Vokabelkarten aufstehen, beim Zähneputzen irgendwelche Grammatik vorsagen, beim Essen die Karten dabei haben, beim Spazierengehen, vorm Schlafengehen unterm Kopfkissen. Ich habe in Hebräisch gedacht und gelebt, ein halbes Jahr lang. Ich wollte nicht so enden wie ein paar meiner Kommilitonen, die haben dann schon die 3. Ehrenrunde gedreht und das war dann auch die letzte Chance. Manche sind ausgestiegen danach. Ich war ein Sklave der Vokabelkarten. Und dann kam der Freitagnachmittag. Freitagnachmittag im Friedensauer Adventistenghetto, das ist was ganz Besonderes. Das muss man mal so richtig bewusst mitgelebt haben, miterlebt haben. Die Bibliothek macht um 13 Uhr zu. Dann ist auch die letzte Vorlesung vorbei. Der Betriebshof hat dann dicht gemacht. Der ganze Ort bereitet sich auf den Sabbat vor. Das ist eine wirklich tolle Atmosphäre. So ein kollektives Aufatmen. Wir haben geschubbert die ganze Woche, aber jetzt gibt es die Pause. Für mich hieß das, allen Hebräisch-Kram zusammenschieben, in die unterste Schublade meines Schreibtischs packen und dann ein ganzer Tag Freiheit und zwar ohne schlechtes Gewissen. Das ist ja manchmal die Schwierigkeit, wenn man so einen riesen Berg an Arbeit vor sich hat, dann mal Feierabend zu machen ohne schlechtes Gewissen. Am Sabbat darf ich das. Das ist genial. Wir Menschen brauchen Zeiten der Erholung. Gott weiß das. Und er weiß auch, dass es ab und zu mehr sein muss als ein Tag pro Woche. Ich fand das sehr spannend, als ich entdeckt habe, dass er im Alten Testament schon seinem ganzen Volk so eine Feierwoche verordnet hat. Volksurlaub. Ihr könnt mal mit aufschlagen, wenn ihr wollt, im 3. Buch Mose, Kapitel 23, da wird das beschrieben. 3. Mose 23, da geht das los ab dem Vers 39. Das sind ja so die Bücher im Alten Testament, wo Gott ganz viele Regeln für ein gelingendes Leben gibt. Und ich finde es erstaunlich, dass das hier mit dazugehört, neben vielem anderen. 3. Mose 23, Vers 39. Am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr die Ernte eingebracht habt, sollt ihr 7 Tage lang das Laubhüttenfest zu meiner Ehre feiern. Der 1. und der 8. Tag sind Ruhetage. Am 1. Tag sammelt ihr schöne Baumfrüchte, Palmwedel, Zweige von Laubbäumen und von Bachpappeln. Feiert 7 Tage lang ein fröhliches Fest für mich. den Herrn, euren Gott. Jedes Jahr sollt ihr im siebten Monat eine Woche lang feiern. Diese Ordnung gilt für alle Generationen, wo immer ihr auch lebt. Während der Festwoche sollt ihr in Laubhütten wohnen. Das gilt für alle Israeliten im Land. So behalten eure Nachkommen für alle Zeiten im Gedächtnis, dass ich, der Herr, euch Israeliten in Laubhütten wohnen ließ, als ich euch aus Ägypten führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Eine Anordnung, rauszugehen aus dem gewohnten Umfeld. Verordneter Urlaub sozusagen. Raus aus der Wohnung, Zweige schneiden, kleine Hütten bauen, Zelte von Globetrotter gab es noch nicht, also hat man sich beholfen. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Kinder eine Riesenzeit war. Ja? Die ganze Familie ist zusammen draußen irgendwo in der Natur. Sie bauen sich so einen Unterschlupf, machen sich gemütlich. Der Mutter ist es egal, ob da ein bisschen Dreck auf dem Boden ist, ob die Klamotten dreckig werden. Man hat Zeit füreinander. Wahnsinn. Genial. Die arbeitsreiche Zeit liegt hinter ihnen, die Ernte ist eingebracht und dann wird mit Gott gefeiert. Und es wird auch ganz deutlich, wer der Schirmherr dieser Feier ist. Ja, am Anfang und am Ende der Ferien, da gibt es einen Gottesdienst. Diese Zeit wird ganz bewusst mit Gott eingegangen. Und dann genießen sie die Früchte ihrer Arbeit, schauen zurück auf das, was sie geleistet haben, auf das zurückliegende Jahr, auf das, was hinter ihnen liegt und erinnern sich daran, wer Gott für sie ist. Solche Urlaubszeiten, solche Zeiten zum Entspannen sind neben der Möglichkeit zurückzuschauen und der Chance, Kraft zu sammeln, auch nötig, um sich vorzubereiten auf das, was noch kommen wird. Jeder Reisende, der mit einem bestimmten Ziel unterwegs ist, muss bereit sein, auch wieder aufzubrechen. Wenn die Zeit gekommen ist, dann heißt es, diese Bequemlichkeiten des Urlaubs wieder hinter sich zu lassen, loszugehen von der Raststätte. Wenn ihr nach einer 10 Stunden Autofahrt irgendwo auf der Autobahn Halt macht, kommt ihr nicht am Ziel an, wenn ihr nicht irgendwie auch wieder losfahrt, obwohl ihr keine Lust habt, wieder ins Auto zu steigen. Für mich in Friedensau hieß das, am Sonntag das hebräische Zeug wieder auf den Tisch packen, wieder anfangen zu lernen, mit neuer Kraft. Aber, und das will ich jetzt auch gleich am Anfang unserer Urlaubszeit sagen, diese Zeit, diese Rast mit dem Ziel unserer Reise zu verwechseln, das bedeutet am Ende völlig zu versagen, stehen zu bleiben. Und es gibt viele Geschichten von Leuten, von Wanderern, die unterwegs irgendwo auf der Strecke liegen geblieben sind. Im Neuen Testament wird von Petrus erzählt, wie er so ein Rasterlebnis hat. In Lukas Kapitel 9. Damals, da war er ja mit seinen zwei Freunden, mit Johannes und Jakobus und mit Jesus, ihrem Meister, ganz privat auf einem Berg, um zu rasten, um aufzutanken. Und dann lesen wir da in Lukas 9, dass sie auf diesen Berg steigen und dass Jesus beginnt zu beten. Und dann verändert sich sein Gesicht und seine Kleider strahlen hell. Und plötzlich stehen da zwei Männer mit ihm, Mose und Elia. Und auch die sind von hellem Licht umgeben. Sie sprechen mit Jesus über seinen Tod, den er nach Gottes Plan in Jerusalem erleiden soll, so steht es da. Und dann wird da von dem Petrus erzählt, dass sie diese drei Männer sehen, die so völlig anders sind als alles, was sie kennen. Und als Elia und Mose gehen wollen, dann ruft der Petrus, stopp, Herr, halt, stopp. Nichts verändern, hier bleiben. Hier gefällt's uns. Wir bauen drei Hütten. Für dich eine, für den Mose, für den Elia, dann müssen sie nicht los. Wir bleiben hier. Und in der Bibel steht, dem Petrus war gar nicht bewusst, was er redet. Das kam so einfach aus seinem Herzen. Das war sein Gefühl. Hier bleiben, festhalten, ausruhen, Urlaub, nur nicht weitergehen. Ich fühle mich manchmal so. Es ist doch gut. Warum was verändern? Warum vorwärts gehen? Noch ein bisschen im Bett bleiben? Warum muss der Feiertag schon vorbei sein? Warum muss der Besuch schon wieder abreisen? Bleib doch einfach da. Oder für unsere Gemeinde. Ich bin zufrieden, so wie es hier ist. Es ist großartig. Lass uns Hütten bauen, festhalten, konsolidieren, konservieren. Das, was der Petrus hier sagt, das spiegelt einen typisch menschlichen Fehler wider. Wir verwechseln das Ziel der Reise mit den einfachen Annehmlichkeiten der Rast. Und das können wir leicht nachvollziehen, das verstehen wir. Aber der Jesus, der weiß das besser. Es wäre für ihn auch wunderbar gewesen, einfach dort zu bleiben auf dem Berg mit Mose und Elia über die Annehmlichkeiten des himmlischen Daseins zu philosophieren. Aber Mose und Elia, die waren wahrscheinlich aus einem ganz anderen Grund gekommen. Sie wollten Jesus ermutigen, den Messias bitten, eindringlich bitten, seinen Weg bis zum Ende zu gehen, auch wenn es ein schwerer Weg ist. Seine Bürde war nicht dieser Ring, den der Frodo getragen hat, aber auf seiner Seele lastet die gesammelte, ruchlose Schuld dieser Welt, all der Schmerz, all die kaputten Beziehungen, all das, was uns fertig macht. Wenn Jesus auf dem Berg da eine Hütte gebaut hätte, dann gäbe es uns heute nicht so, wie wir hier sitzen. Wir hätten keine Chance. Wir können nur froh sein, dass unser Held weitergegangen ist bis zum bitteren Ende. Für den Frodo aus diesem Märchen ist dieses gastliche Haus in Bruchtal wie eine Festung inmitten einer dunkler werdenden Welt. Und so fühlen wir uns manchmal, wenn wir in den Urlaub gehen. Alles vergessen. Raus. Ich kann nicht mehr. Aber wenn der Ringträger, der Frodo, sich nicht wieder auf den Weg gemacht hätte, dann würde auch in diesem Märchen die Geschichte nicht zu einem guten Ende kommen können. Die Finsternis würde auch dieses gastliche Haus verschlingen. Der Frodo wusste, dass Bruchtal nicht das Ziel der Reise war. Es war nicht das Ziel des Auftrags, sondern es war eine Station. Eine Station auf dem Weg, ohne die der Auftrag unmöglich geworden wäre. Und so sehe ich uns. Wir sind unterwegs zu unserer Bestimmung. Ja, wir brauchen Rast, das ist wichtig. Wir brauchen die Besinnung. Wir brauchen die Erholung, den Urlaub, das Entspannen, das Feiern, den Sabbat, das Anhalten, das Zurückschauen. Aber unser Ziel, das liegt noch vor uns. Und Gemeinde besteht nicht nur dafür, dass wir uns hier wohlfühlen. Gemeinde hat einen Auftrag. Christen haben einen Auftrag. Den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Durch uns sollen die Menschen in unserer Umgebung, unsere Freunde, unsere Familie sehen, wer Christus eigentlich ist und was er für sie will. Sie sehen an uns, wie es geht, mit ihm zu leben. Wir sind unterwegs, aber unser Ziel liegt noch vor uns. Und stehen zu bleiben, heißt auch zu versagen. Wir wissen nicht, wie unsere Gemeinde in 5 oder in 10 Jahren aussieht. Aber wir wissen ganz sicher, dass Herausforderungen auf uns warten. Und wir kennen auch das Ziel. Wir sind die, die mit ihrem Vater unterwegs sind und die zu ihm unterwegs sind. Wir sind die, die sich um diese Welt kümmern und die dabei das Erlebnis oder die Erfahrung machen, dass vieles, was sie anpacken, hinter ihnen auch wieder zu Bruch geht. Wir sind die, die auf Gott warten. Und wir sind die, die wissen, dass sie einmal mit ihm wohnen werden. Wir folgen den Fußstapfen von Jesus. Und er hat ziemlich genaue Anleitungen gegeben im Neuen Testament. Wir haben ja schon mal eine Predigtreihe über die 5 Aufträge gehalten, die Jesus uns mitgibt, an denen man sich sehr gut orientieren kann, wenn es darum geht, ein christliches Leben zu führen. Wisst ihr sie noch? Jetzt müsste man die Lehrerinnen unter uns gleich mal abfragen. Also ein Pisack-Lust gerade, Julia. weißt sie nicht. Ja, du kennst sie, garantiert. Ein Auftrag, den wir haben, der ist ganz einfach. Und den erfüllen wir gerade, sind wir gerade mitten bei. Das ist Gemeinschaft zu pflegen, Gemeinschaft zu haben. Nicht als Einzelkämpfer durch die Welt zu laufen, sondern zusammenzustehen. Ein zweiter Auftrag ist, zu wachsen. Früher hat man dazu Jüngerschaft gesagt, ja? Das, was die Jünger mit dem Jesus gemacht haben. Mit ihm unterwegs sein, von ihm lernen, abgucken, wie es geht. Ganz persönlich, aber dann auch anderen helfen, voranzukommen. Wachsen, nicht stehen bleiben. Ein dritter Auftrag, den wir haben von Jesus, ist, dass wir uns einbringen, dass wir dienen, dass wir mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Gaben, mit dem, was wir haben und können, anpacken, uns einbringen. Ist egal, ob das gutes Kochen ist, Kuchen backen, handwerklich vielleicht, ob es die Gabe ist, zu reden oder sein Wohnzimmer aufzumachen, Gäste zu empfangen, ob man gut mit Kindern kann, egal was, jeder von uns kann was. Und Jesus beauftragt uns, nutz das. Ich habe es dir gegeben, mach was draus, diene. Vierte Aufgabe, die wir haben, ist, dass wir von Jesus erzählen. Dass wir es nicht für uns behalten, was er uns bedeutet in unserem Leben. Es ist ja hier in der Gemeinde schon bewusst, und du hast vorhin gesagt, dass wir im Herbst auch diese Glauben-Einfach-Vorträge haben werden, wo es darum geht, dass Menschen so ein Stück mitbekommen, was es heißt zu glauben. Und dass es nicht super schwer ist, sondern einfach. Und man kann jetzt natürlich sich auf die Vorträge freuen, jeder von uns, und vielleicht sagen, oh, wir haben ein Team, stand hier auch vorne vor 2 Wochen, die kümmern sich um alles und dann kommen wir und gucken uns die Vorträge an. Verantwortung delegiert. Aber wir alle haben den Auftrag, von Jesus auch zu erzählen. Selbst dann, wenn wir keine großen Erzähltanten oder Onkels sind. Aber jeder von uns kennt doch Leute. Und das Einfachste der Welt ist es zu sagen, hey, wir sind gute Freunde, du kennst mich vom Grillen, du kennst mich vom letzten Kinobesuch, du kennst mich, weil wir gute Nachbarn sind, du kennst mich, weil ich dir beim Umzug geholfen habe, weil wir zusammen Urlaub gemacht haben und, weil unsere Kinder in die gleiche Klasse gehen oder weil wir gemeinsam arbeiten. Solchen Leuten zu sagen, hey, ich kann dir zwar nicht so wirklich erklären, was der Glaube für mich bedeutet, aber komm doch mal mit, Glauben geht einfach, guck's dir an. Das ist eine Form von Erzählen, Kontakt zu Leuten zu halten und dadurch auch sie einladen zu können. Ich glaube, dass gerade auch die Sommerzeit und der Urlaub eine gute Chance ist, Beziehungen aufleben zu lassen. Habt Zeit für eure Freunde. Und der fünfte Auftrag ist, Gott loben, ihn preisen, ihn wahrnehmen als den, den er ist. Es fällt uns ja schwer genug zu begreifen, wer Gott ist. Der Große, der Schöpfer, der, über den man staunt, der unbegreiflich ist. Dafür feiern wir Gottesdienst. Aber das geht auch ganz privat. Gott loben. 5 Aufträge. Sehr eindeutig. Jeder von uns kann das. Wir sind unterwegs mit Gott. Wir haben diese Handlungsanweisungen. Wir wissen nicht genau, wie unsere Reise aussieht. Keiner weiß das. Wir wissen noch nicht mal, wie das Wetter nächste Woche ist. Das Leben bleibt eben ein Abenteuer. Aber wir kennen unsere Aufträge und wir wissen, dass es darauf ankommt, nicht stehen zu bleiben. Wir halten zusammen und wir gehen voran. Und bisher haben wir schon viel erlebt mit Gott. Jeder von uns hat so seine kleinen, vielleicht auch großen Abenteuer mit ihm. Und mit Sicherheit waren das auch nicht die letzten. Heute ist ein Tag der Rast und des Kräftesammelns und die Zeit, in der wir Urlaub haben, liegt vor uns. Unser Weg geht aber darüber hinaus weiter. Der Vorhang auf der Bühne dieser Welt ist noch nicht gefallen. Wir sind noch unterwegs. Es kommt noch darauf an, unterwegs zu sein. Wir haben noch unseren Auftrag. Und noch geht es uns so wie dem verletzten Frodo dort in Bruchtal in diesem sicheren Haus, der dann die Worte von Gandalf, seinem großen Mentor, hört. Mein Lieber, Bruchtal haben wir zwar erreicht, aber der Ring ist noch nicht zur Ruhe gekommen. Es geht weiter. Möge der Urlaub für uns so eine Zeit sein, in der wir rasten und auftanken können, entspannen, zurückblicken und genießen. Eine Zeit zum Besinnen, aber auch eine Zeit, um uns zu orientieren und mit geschärften Zielen und mit neuer Kraft auch wieder nach vorn zu gehen. Ich wünsche uns allen die Gewissheit, dass wir in einer guten Geschichte auf dem richtigen Weg unterwegs sind. Amen.